Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid an diesem 29. Juli, der letzte Sabbat vor der Sommerferien. Wir hatten einen Lobpreisgottesdienst heute mit vielen Liedern, die wir im ersten Teil gesungen haben. Und ich lade euch ein, mit mir die Bibel in die Hand zu nehmen. Wir lesen gemeinsam den Text am Anfang unserer Predigt in Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 22 bis 24. Matthäus Kapitel 5, die Verse 22 bis 24. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Matthäus Kapitel 5, die Verse 22 bis 24. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vor 13 Jahren hat die Generalkonferenz der Seventh-day-Adventisten eine Untersuchung durchgeführt. Wer sind die Top 10 Gründe, warum Adventisten, junge Leute, Erwachsene oder ältere Leute die Adventgemeinde verlassen? Und das ist ganz interessant festzustellen, dass unter den ersten 3, 4 Gründe, die da genannt wurden, unter 2000 Protagonisten wurde die Untersuchung durchgeführt, in vielen Ländern, nicht nur in den Vereinigten Staaten, kamen theologische Gründe an keiner Stelle. Mit anderen Worten, wenn Leute die Adventgemeinde verlassen, da tun sie das primär nicht aus theologischen Gründen. Ganz oben aber standen Konflikte. Konflikte mit anderen Geschwistern und Ehekonflikte. Eheprobleme, Familienprobleme. Und ich kann mich immer noch sehr gut erinnern an ein Gespräch vor ungefähr einem Jahr, wo ich mit einem 20-jährigen jungen Mann gesprochen habe, der gute Vorgaben hat und hätte und immer noch hat, Prediger zu werden. Und da habe ich ihn sehr vorsichtig gefragt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, mal Prediger zu werden? Der sagte, ja, ich kann mir das gut vorstellen, aber eins stört mich an dem Beruf sehr. Und ich habe mir gedacht, wenn nur eine Sache ist, dann ist es gut. Das kann man schnell beheben. Sagte, und da fragte ich ihn, und was ist das denn, was dich so stört? Er sagte, ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, so, ob das so ist, aber ich habe den Eindruck, Prediger beschäftigen sich die ganze Zeit mit Konflikten. Die müssen die ganze Zeit irgendwelche Konflikte lösen. Und auf so etwas habe ich keine Lust. Die neue Generation ist knallhart. Sie reden nicht durch die Blume oder zwischen den Zeilen, sie sagen das direkt ins Gesicht, was sie denken und was ihnen auf dem Herzen liegt. Früher, wahrscheinlich die Generation Pastoren vor mir, hätte folgendermaßen reagiert. Die hätten in die Argumentation eingestiegen und hätten versucht, dem jungen Mann zu erklären, das ist nicht so, sondern der Predigerberuf ist viel, viel mehr. Mittlerweile sind wir, ob wir schlauer sind oder pragmatischer, weiß ich nicht. Das können die anderen beurteilen. Ich habe seine Reaktion einfach mitgenommen und ich habe ganz tief in mein Inneren reingeschaut und ich habe mir die Frage gestellt, hat er recht, hat er kein Recht? Und ich musste ehrlicherweise sagen, seine Beobachtung ist nicht ganz falsch. Ich möchte mit euch heute Morgen über Umgang mit Konflikten sprechen. Und deswegen habe ich diesen Text gelesen, weil anscheinend Konflikte und der Weg zum Altar mit dem Opfer auf die Schulter, so war das damals, sind zwei Dinge, die sich nicht nur nicht ausschließen, sondern oft gehen sie Hand in Hand. Mit anderen Worten, man kann opfern gehen und Groll in seinem Herzen gegenüber seinem Bruder oder seiner Schwester haben. Man kann in die Gemeinde gehen und trotzdem starke Gefühle der Verbitterung oder des Hasses haben. Man kann regelmäßig am Abendmahl teilnehmen und gleichzeitig innen drin mit Themen beschäftigt sein, die einem die Ruhe nicht geben und sogar ihm schlaflose Nächte bereiten. Das eine ist kein Ausschlusskriterium für das andere. Nur weil ich opfern gehe, nur weil ich mich Christ nenne, nur weil ich getauft bin, nur weil ich in die Gemeinde gehe, heißt es nicht, dass ich immun wäre gegenüber Konflikte. Und das Problem, möchte ich von Anfang an sagen, sind nicht die Konflikte, sondern die Art und Weise, wie wir mit diesen Konflikten umgehen. Ich habe mir einige Schritte aufgeschrieben hier auf den Zettel. Gerne kann ich mit euch später auch ins Gespräch kommen nach der Predigt, wenn Fragen da sind, wie wir am besten und am konstruktivsten mit Konflikte mit Konfliktsituationen umgehen können. Bevor wir über diese fünf Bereiche sprechen, möchte ich euch nur zwei, drei Modelle nennen, die ihr sicherlich sehr gut kennt. Aus dem Alltag, aus der Praxis, wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle seid ihr selber oder sind wir selber im gleichen Boot und praktizieren diese Modelle in unserem Umgang mit Konflikten. Die erste Vorgehensweise ist die sogenannte Strauß-Vorgehensweise, so nenne ich sie, Kopf in den Sand, ich sehe nichts, ich höre nichts und weil ich nichts sehe und nichts höre, dann gibt es kein Problem. Einfach die Probleme ausschalten, ausblenden, nicht wahrhaben wollen. Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist folgende, dass man eine Zeit lang dort sehr gemütlich mit dem Kopf im Sand leben kann, aber irgendwann der Bumerang, den man reingeworfen hat, irgendwann kommt dieser Bumerang voller Wucht auf mich zurück. Und da muss ich den Kopf aus dem Sand ziehen. Und das, was mich erwartet, ist nicht immer angenehm. Es gibt Leute, die sehr friedfertig sind. Sie sind konfliktscheu und sie haben eine andere Vorgehensweise. Sie blenden die Konflikte nicht aus, sondern sie versuchen, alles abzunicken. Diese Leute gehen in die Anpassung, würden die Fachleute sagen. Sie passen sich einfach an. Und ich muss leider Gottes sagen, weil ich immer wieder so Ehevorbereitungskurse habe, das ist spannend, wie Kinder, die als klein in der Anpassung permanent gegangen sind, weil die Eltern oft sehr dominant gewesen sind, sie übertragen diese Vorgehensweise auch in die Familie. Und das sind nicht nur Frauen, es gibt auch Männer, die einfach in die Anpassung gehen. Die passen sich an. Und ich möchte jetzt, bitte versteht mich richtig, nicht sagen, dass es an bestimmten Stellen man sich an anderen nicht anpassen soll. Nur wenn die Strategie der Konfliktbewältigung immer die Anpassung ist, da läuft etwas schief. Und die Fachleute sagen, die Anpassung mündet irgendwann in die Rebellion. Mit anderen Worten, wer sich jahrelang anpasst, irgendwann, platzt ihm oder ihr den Kragen und dann, ja, der Spruch ist nicht gut in Deutschland, dann ist ein Land östlich von uns offen. Von daher, es ist nicht schön, ist nicht schön. Und schließlich gibt es Leute, die mit einer gewissen Reife versuchen, an die Konflikte heranzugehen und über diesen, das ist so meine Sicht der Dinge, reiferen Umgang mit der Konflikte oder mit der Konfliktbewältigung möchte ich mit euch heute sprechen. Ich habe jetzt nicht bei jedem Punkt einen Bibeltext, sondern der alte Schule, so für alles, was die, die, die Psychologie sagt, müssen wir einen Bibeltext finden, damit wir es belegen. An manchen Stellen werde ich euch einen Bibeltext präsentieren, aber ich glaube, Sie sind entspannt genug und können auch ohne Bibeltextbelegung die Sinnhaftigkeit von bestimmten Sachen, glaube ich, einsehen. Den ersten Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, wenn du wirklich in einer schwierigen Situation bist und du merkst, ein Konflikt kommt irgendwo da langsam vom Osten am Himmel und es fängt an zu donnern und zu blitzen. Wenn du merkst, du bist mittendrin und du spürst die Tropfen auf deinem Körper, auf deinem Kopf, es wird nass und kalt, es ist unangenehm, das lernen wir von Hiob. Sprich zuerst über das, was du als Konflikt eingestuft hast. Sprich zuerst über das, was du als Problem einsiehst mit Gott. Rede zuerst mit Gott über das, was dich wurmt. Und bitte nicht mit einem Bruder oder mit einer Schwester oder mit einem Pastor. Das kannst du als zweite Stufe einsehen. Aber in erster Linie kündig bitte vertikal ab und nicht horizontal. Warum ist das wichtig und warum ist das schwer für viele Leute? Wichtig ist es, weil wir aus christlicher Sicht glauben, Gott ist derjenige, der uns am besten kennt. Oft unser Lebenspartner, Ehepartner, unsere Eltern, unsere Kinder meinen wir, dass sie uns gut kennen, aber es gibt in jedem von uns Dinge, die wir nicht richtig einordnen können. Manchmal sind wir von uns selbst überrascht. Kennt ihr solche Momente, wo ihr auf eine Art und Weise reagiert, sogar euer Partner, Ehepartner, den euch seit Jahren kennt, sagt, sowas, das ist mir neu. Das habe ich von dir nicht erwartet. Und an dieser Stelle merken wir, okay, in uns ist mehr, als dass wir angelernt haben. Das heißt, die Erziehung, die wir bekommen haben von unseren Eltern, ist nur ein Teil unserer Persönlichkeit. Es gibt aber in uns mehr. Es gibt unentdeckte Anteile, die manchmal in Konfliktsituationen angetriggert werden können. Und das ist spannend zu sehen, bei Hiob ist es so gewesen, dass er mit Gott auf eine Art und Weise sich getraut hat zu reden, wie keiner davor. Sogar seine Freunde waren überrascht, wie wagst du es, wie kannst du es überhaupt so mit Gott reden? Und das ist die Haltung, die viele fromme Christen haben und fromm hier bitte nicht in Anführungsstrichen, wirklich fromme Leute. Wie kann ich über meine negative Gefühle mit Gott reden? Wie kann ich über das, was mich beschäftigt, über das Negative in meinem Herzen mit Gott reden? Als ob die Erwartung wäre, mit Gott kann man nur über die schönen Dinge sprechen. Und das ist eine spannende Übertragung, die hier oft stattfindet. Wenn Mama oder Papa nur das Positive von mir akzeptiert haben, aber nicht das Negative, dann übertrage ich diese Denkweise auch auf Gott. Gott ist mein himmlischer Vater und mit ihm kann ich nur über das Positive sprechen. Weil wenn ich ihm was Negatives erzähle über mich, ist er traurig. Oder Jesus wird weinen. Kennt ihr das? Jesus wird weinen. Ich glaube, Jesus wird weinen, wenn wir unehrlich zu ihm sind. Oder Jesus wäre traurig, wenn wir nicht in der Lage sind oder nicht die Offenheit hätten, besitzen, um mit ihm über das zu reden, was tief in unseren Herzen ist. Sprich mit Gott zuerst, bevor du mit jemand anderem redest. Es hat auch einen sehr pragmatischen Grund. Wenn man aufgeladen ist und mit jemand anderen redet über das, was einen beschäftigt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man bei dem anderen einen Verbündeten oder eine Verbündete sucht. jemand, der meine Meinung teilt. Und das ist für die Entwicklung der Konfliktbewältigung nicht zielführend. Weil ich brauche bei der Konfliktbewältigung nicht nur Leute, die auf meiner Seite sind. Ich sammle hier meine Mannschaft und die andere Seite, die sammelt auch ihre Mannschaft. Und jetzt gucken wir mal, welche Mannschaft stärker ist. So löst man Probleme in der vierten Klasse auf dem Pausenhof. Aber nicht als erwachsene Menschen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine komplett andere Sicht über das, was passiert ist. Ich brauche jemanden, der mich hinterfragen kann. Und ich glaube, der Geist Gottes kann das auf eine hervorragende Art und Weise tun, wenn man sich darauf einlässt. Sprich mit Gott, bevor du mit jemand anderen über dein Problem redest. Lass Gott derjenige sein, der die Flutwelle deiner Bitterkeit, deines Hasses, allen diesen negativen Gefühlen, die sich bei dir aufgestaut haben, aufnehmen. Lass diese Gefühle bei Gott abprallen und nicht bei jemand anderen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, ergreif die Initiative. Und ich kann euch sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte, die Initiative zu ergreifen, um über schwierige Themen mit jemandem zu reden. Das müssen wir als Pastoren immer wieder tun. Und ich erlebe es immer wieder in unterschiedlichen Kontexten, wo Geschwister zu mir kommen und sagen, dieses Problem ist da und da. Kannst du das bitte angehen? Kannst du das bitte ansprechen? Und sagt, okay, es gibt Situationen, wo der Pastor unbedingt ran muss. Aber es gibt eine Menge Situationen, auch im Gemeindekontext, wo ich mittlerweile die Rückfrage stelle, könntest du nicht mal dieses Thema ansprechen? Und dann merke ich, allein an die Körpersprache, wie die andere Seite auf einmal als so tut, als ob ein Stromschlag einfach so durch den ganzen Körper geht. So, das ist ganz interessant, das zu beobachten. Manchmal ist es kurz in der Mimik, oft ist der ganze Körper betroffen. Und dann kommen wir ins Gespräch. Ja, unabhängig davon, ob man betroffen ist, ob man das Opfer ist oder man merkt, hier ist etwas gelaufen, was nicht in Ordnung ist. Je länger man wartet, umso schwieriger ist es, den ersten Schritt zu machen. Mit anderen Worten, je schneller bestimmte Themen angesprochen werden, Konfliktthemen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, sie auf eine smooth, also seichte, feine Art und Weise zu lösen. Und es ist auch ganz wichtig, wenn man ins Gespräch kommt mit dem anderen, ein paar Dinge merke ich bei mir. Wenn ich mit jemandem nicht Blickkontakt halten kann, dann ist etwas nicht in Ordnung. Dort fängt es an, ob ich jemanden in die Augen schauen kann während des Gesprächs. Und zweitens, ja, ist die Frage, wie ich meine Botschaften formuliere. Oft arbeiten wir auch im Familienkontext mit den sogenannten Du-Botschaften. Du hast das und das getan. Man ist oft bei dem anderen und fängt den Satz mit dem Du. Und das ist schon ein Unterschied, ob man sagt, du hast mich verletzt oder ob man sagt, ich fühle mich bei der Situation verletzt. Merkt ihr den Unterschied? Merkt ihr es oder merkt ihr es nicht? Was ist der Unterschied zwischen du hast mich verletzt oder ich fühle mich in dieser Situation verletzt? Welcher Satz ruft sofort die Verteidigungsstrategie bei dem anderen aus? Den ersten Satz, wenn jemand sagt, du hast das und das getan oder jemand spricht so mit mir, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich mich in meine Schale, in meine Burg zurückziehe und fang an, mich zu verteidigen. Und glaub mir, ich kann mich sehr gut verteidigen. Und ich vermute, ihr auch. Das haben wir gelernt. Wenn man aber sagt, ich fühle mich verletzt, dann öffnet man zumindest eine Möglichkeit, über das, was vorgefallen ist, und nicht nur über die Fakten, sondern auch über die Gefühle miteinander zu reden. Und wir hatten diese Woche am Dienstagabend Konventtreffen, alle Pastoren aus München, zusammen mit dem Vorsteher, mit Wolfgang Dorn, hatten unterschiedliche Themen auf der Agenda, und unter anderem haben wir auch über dieses Thema gesprochen, haben festgestellt, wir waren nur Männer da in dem Raum, ja, dass als Männer, als Pastoren, wir Schwierigkeiten haben, über Gefühle zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob es euch leicht fällt, im Gemeindekontext über Emotionen, über Gefühle zu sprechen. Man soll sachlich bleiben. So sind wir erzogen. Zumindest diejenigen, die hier geboren sind. Die Osteuropäer sind ein bisschen anders erzogen, aber ich merke, diese Welle zieht auch in die Richtung, auch nach Osten. Man soll sachlich bleiben. Und sicherlich gibt es Situationen, wo man sachlich bleiben soll. Aber wenn es um Probleme oder um Konflikte geht, ist es legitim, wenn Tränen fließen. Das ist keine Schande. Und es ist unweigerlich wichtig, dass man über die Emotionen spricht. Glaube ich, das ist meine persönliche Auffassung. Dritter Punkt, sei verständnisvoll zu den Gefühlen der anderen. Und hier lesen wir jetzt einen Bibeltext. Der Text befindet sich in Philipper Kapitel 2, Vers 4. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 4. Und es steht hier bei mir in der Lutherbibel: Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und das wichtigste Wort in diesem Vers ist das Wort sehen. Das ist das Verb. In der Regel sagen die biblischen Exegeten, es ist ganz wichtig, wenn man sich über einen Text unterhält, zu sehen, was für eine Verbform da ist und was bedeutet dieser Verb. Weil die Verbform zeigt die Dynamik in dem Text. Die Substantive sind auch wichtig, aber die Verbform, die wird als erste angeschaut. Das ist so die Regel. Und hier kommt ein Wort vor, was wir alle kennen. Nämlich das Wort Skopo. Und dieses Wort Skopo, sehen, ist eingebaut in vielen deutschen Begriffen. Zum Beispiel in dem Wort Teleskop oder Mikroskop. Was ist ein Teleskop? Es ist ein Gerät, mit dem man in die Weite schauen kann. Mikroskop ist genau das Gegenteil. Ja? Und dieses griechische Wort Skopo, sehen, wird praktisch eingebaut später in den lateinischen Sprachen, in den europäischen Sprachen, als ein wichtiger Bestandteil für gewisse Begriffe. Skopo bedeutet nicht einfach so vorbeischlendern mit den Augen. Das ist nicht Skopo. Skopo ist, wenn ich mich auf jemanden wirklich konzentriere. Nicht nur mit meinen Augen, sondern auch mit meinem Herzen, mit meinen Gedanken. Mit anderen Worten, ich bin bei dem anderen. Ich gucke nicht einfach so vorbei. Ich höre mir nicht nur mit einem halben Ohr, was er oder sie mir erzählt, sondern ich bin bei dem anderen oder bei der anderen. Und das ist sehr schwer. Das ist nicht einfach. Probiert mal, wenn ihr in einem Gespräch seid, in einer Gesprächssituation, wirklich bei den anderen zu sein. Was machen viele Leute? Ich rede jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Während die andere redet, ich habe mir zwei, drei Worte herausgepickt aus seinem Satz oder aus seiner Ausführung und ich bin schon bei mir und überlege mir meine Gegenargumentation. Warum? Ich will ihm einen Schritt voraus sein, mindestens. Oder zumindest mit ihm gleichziehen. Und das ist ganz schwierig. Das ist wirklich schwer, bei dem anderen zu sein und erstmal meine Gedanken, meine Argumente auszublenden und nur bei dem anderen zu sein. Ihm zuzuhören, ihn wahrzunehmen mit allem, was er mir sagt und vor allem nicht nur das, was er mir als Sachverhalt schildert, zu verstehen, sondern vor allem mich zu bemühen, die Gefühle, die hinter diesem Sachverhalt und eventuell sogar seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse zu begreifen. Wir handeln, liebe Geschwister, nicht einfach so. Keiner von uns mag das. Oft denken wir, dass wir nur so mal bestimmte Dinge sagen oder tun. So ist es nicht. Jeder von uns handelt nach einer inneren Logik. Manchmal kennen wir diese Logik, manchmal sind wir selbst überrascht von ihr. Und die anderen sowieso. Und das ist wichtig zu verstehen, vor allem Konfliktsituationen offenbaren die inneren Bedürfnisse des Einzelnen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir unter der Sachebene gucken können, auf die Gefühlsebene und auf die Bedürfnisebene, dann haben wir den anderen nicht nur besser kennengelernt, sondern wir haben auch besser sein Anliegen verstanden. Wenn wir nur auf der Sachebene oben bleiben, dann können wir diskutieren mit Argumente pro und contra. Und die größte Wahrscheinlichkeit dabei besteht, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Und jeder glaubt, er ist für sich selbst richtig. Deswegen ist Jesus Christus übrigens auf die Welt gekommen. Und ich habe mir den Text nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, im Hebräer 10 steht, dass Jesus auf die Welt kam, damit er lernen kann, seinen Brüdern mitzufühlen. Das heißt, Jesus müsste als Sohn Gottes Mitgefühl, Identifikation mit den Menschen, auch auf der Ebene der Gefühle, der Emotionen, lernen. Deswegen ist er der perfekte Erlöser. Deswegen ist er der beste Erlöser, weil er sich nicht nur auf die Ebenen der Predigten zurückgelehnt hat, auf die Ebene der Dogmatik, sondern er ist die zweite und die dritte Ebene tiefer reingegangen. Er wollte verstehen, was die Menschen fühlen. Und das, was sie gefühlt haben, hat er auch selber gefühlt. Jesus hatte auch Angst empfunden. Er war auch traurig, die Geschichte von Lazarus. Und er hat auch das schlimmste Gefühl in unserer Gefühlspalette empfunden, das Gefühl der Einsamkeit am Kreuz, des Verlassenseins. Und das ist nicht nur ein theologisches Thema, was man einfach so nebenbei in die systematische Theologie einbaut, damit wir ein tolles theologisches Konstrukt haben. Überhaupt nicht. Das ist existenziell wichtig, damit überhaupt Erlösung relevant, praxisrelevant für jeden Einzelnen werden kann. Nicht nur vom Kopf her, sondern rein existenziell. Für unser Herz, für unsere Seele und für die tiefsten Ebenen unseres Seins. Was haben wir bis jetzt miteinander besprochen? Sprich zuerst mit Gott, bevor du mit den anderen redest. Ergreif die Initiative, konzentriere dich auf die unterschiedlichen Ebenen. Punkt Nummer 4, rede klar und deutlich über dein Part des Konflikts. In Sprüche Kapitel 15, Vers 1, Sprüche Kapitel 15, Vers 1, steht Folgendes geschrieben. Sprüche 15, Vers 1. Eine linde oder eine milde Antwort, so kann man das, glaube ich, das Wort linde Antwort wiedergeben, eine milde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Die Leute haben damals nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die uns heute zur Verfügung stehen, aber nur zur Info, wenn wir mit jemandem sprechen, nur 7% ist das, was wir sagen. Die restlichen 93% verteilen sich auf die Tonlage, Körpersprache und. Und dann kommen manchmal Leute zu mir und sagen, aber Bruder Bonnef, ich habe alles richtig gesagt. Ich sage, ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir wohl, dass du alles richtig gesagt hast. Aber der andere, der hat ganz komisch reagiert. Und dann frage ich, und wie hast du es gesagt? Ja, kann sein, dass ich mich ein bisschen beim Ton vergriffen habe, aber ich habe das Richtige gesagt. Ja, sage ich, okay, gut. Es kann sein, dass ich mich beim Ton ein bisschen vergriffen habe. Es kann sein. Ich habe das Richtige gesagt. Ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber generell der Protestantismus ist entstanden auf der Basis von wir sollen das Richtige sagen. Ich habe mittlerweile gute Freunde, die Methodisten sind, Baptisten, und die erzählen mir von ihren Gemeinden spannende Ähnlichkeiten zu den Siebenten-Tags-Adventisten. Wundert mich nicht, weil wir aus dem gleichen Setting kirchengeschichtlich kommen. Die Katholiken, die machen das Falsche. Wir als Protestanten sagen das Richtige. Super. Ist völlig okay. Verständlich. Nur, es ist nicht nur die Sache, ob du das Richtige gesagt hast, sondern wie du es gesagt hast, mit welchem Ton du es gesagt hast, wie hast du dabei geguckt, hast du versucht, dabei eine Beziehung aufzubauen und. Und spannenderweise, die Leute draußen, so wie wir sagen, sie verstehen diese Dinge besser, oft besser als wir. Aber das ist ein anderes Thema. Ich komme zu dem letzten, zu dem fünften Punkt. Wenn du auf dem Weg zum Altar bist und merkst, dein Bruder hat etwas gegen dich, dann gehe zu deinem Bruder und, ist euch aufgefallen, wie Luther dieses Wort hier übersetzt hat, und versöhne dich mit deinem Bruder. Es steht nicht, gehe hin und vergib deinem Bruder, oder man könnte sagen, gehe zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, ja, es ist eine andere Zeit, deswegen ist der Bruder hier genannt, kann genauso gut die Schwester drin stehen, und vergibt euch einander. So könnte auch stehen im Text. Steht aber nicht. Es steht, und versöhne dich mit deinem Bruder. Was ist der Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung? Der Unterschied ist groß. Bei der Vergebung, das ist ein gegenseitiges Prozess. Ich vergebe den anderen und er vergibt mir. Und das ist wirklich schön. Es gibt aber Situationen, wo ich bereit bin, mich zu entschuldigen. Ich bin bereit, auch die extra Meile zu gehen, aber die andere Seite aus unterschiedlichen Gründen mich abblockt. So etwas kennen wir leider auch. Auch diese Option darf man nicht ausschließen. Es gibt Leute, die einfach längere Zeit oder Zeiträume benötigen, um Dinge zu verarbeiten. Es gibt auch Leute, die in die Verbitterung ihre Lösungsansätze suchen. Das sind tiefenpsychologische Prozesse, die man nicht immer erklären kann. Es ist wichtig aber, dass Versöhnung stattfindet. Und Versöhnung bedeutet, dass ich von meiner Seite aus alles erdenklich Mögliche getan habe, um das Problem beizulegen. Ich werfe mir nichts vor. Ich bin auf den anderen zugegangen. Ich bin sogar die extra Meile gegangen. Und ich bin nicht für das Ergebnis bei den anderen zuständig. Und das werde ich nochmal und nochmal wiederholen. bei so einem, in so einer Konfliktsituation, ich bin nicht für das Ergebnis bei dem anderen zuständig. Auch wenn ich alles richtig gemacht habe und richtig geguckt habe und ganz mild geredet habe, ist der andere immer noch ein selbstständiges Lebewesen, selbstständige Person und kann auch sich anders entscheiden. Wenn Gott den freien Willen der Menschen nicht bricht, sondern die freie Entscheidung des Menschen akzeptiert, wer bin ich dann, um nicht das Gleiche zu tun? Ich weiß, es ist schmerzlich, ich weiß, es tut weh, aber es gibt auch solche Situationen. Für diese Momente hat die Bibel das Wort Versöhnung sich ausgedacht. Mit anderen Worten, ich darf mit Frieden nach Hause gehen. Ich darf weiter zum Altar hin, weil ich weiß, ich habe das Beste, was mir möglich war, getan, um diesen Konflikt beizulegen. Und der wichtigste Vers in diesem Kontext, ja, ist der Vers von Paulus, wo er schreibt, dass Jesus Christus die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Viele verstehen den Text nicht. Die Welt, nämlich wir, ist nicht in der Lage gewesen, sich mit Gott zu versöhnen. Die Welt hat eine Entscheidung getroffen durch Adam und Eva, die praktisch dieses Abblocken deutlich gemacht hat. Und es gab keine andere Möglichkeit, als dass Jesus, der Sohn Gottes, diese Welt mit sich versöhnt. Ein gegenseitiger Versöhnungsprozess war durch die Erlösung Jesu Christi nicht möglich. Die Welt konnte nicht auf Gott zugehen. Gott ist auf die Welt zugegangen. Und das ist die Champions League-Niveau der Konfliktbewältigung. Wenn ich auf den anderen zugehe und weiß, ich kann vermutlich auch mit einem Abblocken rechnen. Da ist keine gegenseitige Vergebung mehr möglich. Aber Versöhnung ist auf jeden Fall möglich. Man darf sich nicht nur mit dem anderen versöhnen, so verstehen wir das oft, sondern es ist auch wichtig, dass wir auch mit uns selbst versöhnen. Wir dürfen nicht Geisel von fremden Entscheidungen werden. Und da wiederhole ich es nochmal, wenn ich alles, was mir möglich war, getan habe, und das ist die Voraussetzung, dann kann ich auch mit einer versöhnten Haltung zum Altar gehen und opfern. Umgang mit Konflikten. Eine große Herausforderung im Gemeindeleben, im Familienleben. Und ich weiß ganz genau, es läuft immer wieder etwas schief. Sprich zuerst mit Gott. Bevor du mit jemand anderen redest und nach Verbündeten suchst, sprich zuerst mit Gott und erzähl ihm die Story aus deiner Sicht, so wie du es spürst. Gott kann dich verstehen und er liebt dich unabhängig von dem, was du fühlst. Zweitens, ergreife die Initiative. Und bitte nicht mit Du-Botschaften, sondern mit Ich-Botschaften. Nicht du bist so und so, du hast mich verletzt, sondern ich fühle mich so und so. Drittens, sei verständnisvoll für die drei Ebenen des anderen. Für die Sachebene, für das, was vorgefallen ist. Aber guck auch auf die Gefühle. Und wenn du wirklich sein Bedürfnis oder ihr Bedürfnis verstehen kannst, da ist sehr viel daraus gewonnen. Viertens, rede klar und deutlich über dein Part des Konflikts auf die richtige Art und Weise. Wenn du das Richtige sagen möchtest, sag es bitte auch auf die richtige Art und Weise. Und viertens, strebe nach Vergebung, beiderseitige Vergebung, wenn sie nicht möglich ist. Es gibt auch eine zweite Alternative, die Alternative der Versöhnung. In diesem Sinne wünsche ich euch eine reife, positive und christozentrische Konfliktbewältigung in eurem Alltag und in der Gemeinde. Amen. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deine Kinder uns nennen dürfen. Danke, dass wir nicht nur über das Positive in unserem Leben sprechen dürfen, sondern über das, was uns oft bedrückt. Und ich danke dir, dass du auch wichtige Prinzipien in dein Wort hinterlassen hast, wie wir mit uns selbst und auch mit den anderen umgehen dürfen, umgehen können. Bitte segne jeden Einzelnen von uns, segne die kommende Woche, segne unsere Familien und die Gemeinschaft in unserer Gemeinde. In deinem Namen. Amen.